Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema heute und die dazugehörigen beiden Gäste heute, diese liegen mir ganz besonders am Herzen, aus dem ganz simplen Grund, weil ich glaube, dass die Mission oder vielmehr die wunderbare Aufgabe, die vor uns allen liegt, nicht nur ziemlich parallel gelagert ist, sondern auch absolut notwendig. Bei mir sind nämlich Moritz Greta und Thomas Bornheim und die beiden stehen einerseits für das ePi. Das wird gleich noch erklärt, was im Detail das ePi ist, für die wenigen Menschen, die das nicht wissen. Und andererseits für 42 Heilbronn, beziehungsweise eigentlich Bildung rund um künstliche Intelligenz und Programmieren insgesamt. Hallo Thomas, hallo Moritz.
Hi Sascha.
Hi, servus.
Ja, und das heimliche Thema, das wir besprechen, ist natürlich digitale Transformation, Geschmacksrichtung künstliche Intelligenz in Verbindung mit dem Aufbruch, für den das Ganze steht. Moritz, möchtest du einfach mal anfangen, uns erzählen, was du bisher schon gemacht hast und natürlich auch, wohin du gehst, wohin ihr geht, was du in den nächsten Jahren vorhast?
Total gerne. Ich bin ja der Geschäftsführer des ePi, Innovation Park Artificial Intelligence. Bisschen kryptisch. Am Ende des Tages ist es eine Innovationsplattform für angewandte KI. Also was tun wir? Wir wollen Unternehmen, Institutionen dabei helfen, KI in die Anwendung zu kriegen. Warum? Weil gerade in Baden-Württemberg haben wir natürlich eine riesen Herausforderung. Wir können uns nicht mehr darauf ausruhen, dass wir Weltmarktführer sind. Noch sind was. Wir sind die längste Zeit Weltmarktführer gewesen, wenn wir KI nicht in die Wertschöpfungsketten kriegen. Punkt. Und das ist, glaube ich, zeigt auch die Dramatik. So, und den Druck. Und das machen wir jetzt seit 2,5 Jahren und haben hier eine ganze Menge tolle Unternehmen schon dabei. Und unser Ziel ist es hier, zu einem der relevantesten Hubs für angewandte KI in Europa zu werden.
Super. Ja, da würde ich dich bitten, Thomas, nicht nur auch nochmal zu erklären, was genau deine Perspektive auf diese Sachen sind, sondern auch, wo du hin möchtest.
Ja, ich bin aus Kalifornien gekommen. Ich habe damals bei Google gearbeitet, habe das 14 Jahre lang gemacht, bin hierher gekommen, weil ich den Spirit im Silicon Valley tatsächlich ein bisschen vermisst habe und weil ich hier was gesehen habe, was ich schon mal genießen durfte, eine Aufbruchsstimmung in einem großen Ökosystem mit vielen Menschen, die verschiedene Perspektiven einbringen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen gerade so ein bisschen größeres Denken. Wir müssen uns ein bisschen, glaube ich, hier in Deutschland rauswinden aus ein paar Nischen und ein paar Taschen und müssen ganz schnell sehen, dass wir mit Bildungsinitiativen und auch hier mit der Befähigung der Menschen, auch der Unternehmen, also sowohl einzelnen Menschen als auch Gruppen von Menschen, schnell nach vorne kommen.
Das ist interessanterweise etwas, was ich seit sehr langer Zeit auch für mich mal so versucht habe, irgendwie eine Aufbruchsstimmung herzustellen. Das hat bei mir, würde ich sagen, mittelgut geklappt. Das hängt auch damit zusammen, dass ich glaube, dass wir jetzt, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre in Deutschland keine überragend große digitale Aufbruchsstimmung hatten. Natürlich ist Digitalisierung an Deutschland nicht spurlos vorbeigegangen, aber man muss schon lange suchen, um das zu sehen, wo im Digitalbereich Deutschland so weit vorne ist, wie in vielen anderen Bereichen, von Maschinenbau meinetwegen über Automobile, zumindest die mit Dieselmotor und Benzinmotor. Aber, und das ist eine, ich würde gar nicht sagen Anekdote, aber das ist etwas, was ich in diesem Podcast, glaube ich, schon mal erzählt habe. Jetzt ist irgendwas anders. Wenn ich so meine sehr häufigen Kontakte, weil ich viele Vorträge halte und mit vielen Leuten spreche, wenn ich so meine bisherigen Kontakte mit so dem klassischen deutschen mittelständischen Geschäftsführer mal so anschaue, dann hat er in den letzten 25 Jahren einfach kein einziges Mal sich irgendwie von der Digitalisierung begeistert gezeigt. Also er war nullmal impressed. Da kam irgendwie Social Media und hat gesagt, ja, ach, meine Tochter macht das auch und vielleicht muss HR irgendwann da selber anfangen und so. Aber bitte nicht auf Twitter, das ist mir einfach zu schnell. Dann kam irgendwie Cloud und dann natürlich in ganz vielen Facetten gab es verschiedene Transformationen schon und wir Digital People waren jedes Mal völlig aus dem Häuschen. Wir haben gesagt, um Gottes Willen, schaut euch mal an, jetzt kann man X, Y und Z gleichzeitig. Und der klassische deutsche mittelständische Geschäftsführer, der war, wie gesagt, unimpressed. Der hat sich auch von uns komischen Nerd-People nicht so richtig was sagen lassen wollen. Und plötzlich ist es aus meiner Sicht jedenfalls gekippt. Plötzlich gibt es etwas, das kannten diese Leute gar nicht, die ja einfach wirklich das Herz der Wirtschaft ausmachen. Plötzlich gibt es etwas wie das Sense of Urgency, nämlich das Gefühl der Dringlichkeit. Und warum? Weil irgendwie der geschäftsführende Gesellschafter von dieser sauerländischen metallverarbeitenden Bude mit 2.500 Leuten. Der hat so gesagt, ach, meine Yacht, die möchte ich über den Sommer mal verchartern, weil ich habe keinen Bock auf die 6.000 Euro Anwaltsgebühren, um mir dann einen Vertrag herstellen. Lass ich das mal ChatGPT machen. Das hat er jetzt gemacht und plötzlich merkt er die Größenordnung von künstlicher Intelligenz. Die war schon lange vorher da. Er hat es bloß nicht gecheckt, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und langsam merkt er muss in seinem Unternehmen was tun, um endlich auch mit dabei sein zu können. Er weiß bloß noch nicht so richtig was. Ja, und das ist die Situation, wie ich so ein bisschen in den Aufbruch, den ich jetzt mit euch besprechen möchte, in den Aufbruch reinstarten will. Wir haben alle Chancen in Deutschland, den eben schon angesprochenen Moritz Weltmarktführer-Drive irgendwie weiter auszubauen. Aber wir müssen den auch ausbauen. Sonst haben wir irgendwie ein Problem. Und die Chancen, die wir haben, die liegen auch daran, dass überraschend viele Leute gecheckt haben, die vorher völlig uninteressiert, oder nicht uninteressiert, aber die waren so ein bisschen, ach ja, ist ganz interessant. Die haben jetzt gecheckt, das ist ein neues Ding, eine neue Größenordnung, Moritz.
Ja, und ich glaube vor allem, was es halt braucht, ist Mut. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, was man da natürlich sieht, ist, das sind ja alle zweite, dritte Generation Familienunternehmen. Das haben ja alle, also ich weiß nicht, mein Urgroßvater, mein Uropa hat mal ein Juweliergeschäft aufgebaut, der war Uhrmachermeister. Und der hat dann, glaube ich, die größte Investition bis heute dieses kleinen Geschäfts getätigt. Er hat nämlich einen Werkstattanbau gemacht. So. Und danach hat sich keiner mehr getraut, irgendwas zu investieren, auch auf privatem Kapital und privatem Risiko. Und heute heißt es halt nicht mehr nur, den Werkstattanbau zu machen oder eine neue Fabrikhalle, sondern heute heißt es, in Digitales zu investieren. Jetzt investiere ich in Cloud, jetzt investiere ich in Datenstrategie. Und wenn ich das aber nicht verstehe, genau wie du sagst, wenn ich dann eher so ein Imposter-Syndrom-Gefühl irgendwie entwickle, was mache ich denn dann? Aber ich glaube, was auch ist, ist Sense of Urgency und ist auch Druck. Weißt du, in den Rotary-Clubs, in den Beiratssitzungen, überall, was macht ihr denn damit? Was macht ihr? Wie nutzt ihr KI? Es kann ja nicht sein, dass ihr euch über eure Energiekosten beschwert, aber gleichzeitig KI nicht nutzt, um eure Energy Consumption irgendwie effizient oder den Energieeinkauf effizient zu steuern. Das kann einfach nicht sein, weil es schlägt sich halt direkt sozusagen auf Wettbewerbsfähigkeit nieder. Und deswegen ist dieser Sense of Urgency so groß, vielleicht parallel noch mit ein bisschen, okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Basisdigitalisierung geschafft durch Covid, weil wir da irgendwie ein bisschen Basisdigitalisieren mussten. Aber ich glaube, KI ist vor allem, und da müssen wir jetzt schauen, da versuchen wir, auch mit IPA einen Unterschied zu machen. Wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt, wo diese Sense of Urgency kommt und auch, glaube ich, der unternehmerische Wille zu investieren, trotz Kurzarbeit, trotz schwieriger sozusagen Rahmenbedingungen in der Wirtschaft gerade, dass dann gerade die Mittelständler nicht in so einem Freeze-Mode landen. Weil was du nämlich siehst, ist, okay, ich habe die Leute nicht, meine Arbeitgebermarke ist, sorry, einfach reicht nicht aus, gerade im digitalen Bereich, ne? Da funktionieren auch alte Arbeitgebermarken nicht mehr. Dann kommt aus Brüssel eine Regulierung, wo ich sage, oh, Wahnsinn, wie high risk sind denn meine Services, meine Produkte nachher, wenn ich da noch KI draufpacke? Und dann ist das so eine Fülle an Herausforderungen, die ich angehen möchte, obwohl ich ja von KI profitieren möchte. Und ich glaube, das ist jetzt gerade der Triggerpoint, den wir jetzt schaffen müssen, dass wir die Unternehmen reinkriegen in eine erfolgreiche KI-Transformation, auch wenn die Fülle der Herausforderungen gerade relativ umfangreich sind.
Moritz, ich würde genau daran anschließend mal ein komplett abenteuerliches Beispiel versuchen zu bringen, nämlich eben ich als Mittelständler. Ja? Ich bin Mittelständler, ich bin in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mittelständischer Geschäftsführer, Gesellschafter einer großen, und das ist jetzt vielleicht wirklich sehr abenteuerlich, einer großen Frisiersalonkette. Ja, wir haben 86 Frisiersalons. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Frisurenpunkt gekommen bin, aber wir haben 86 Frisiersalons. Zwei mussten wir letztes Jahr leider schließen, da gab es ein bisschen Komplikationen, aber wir überlegen auch auszubauen. Und uns geht's gut, ja, dritte Generation, die zweite Generation hat das ganz schön weiter solide aufgebaut. Und jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, ich bin jetzt dritte Generation, ein bisschen habe ich Angst, irgendwie das an die Wand zu fahren. Aber das möchte ich mir auch ehrlicherweise gar nicht so richtig eingestehen, weil Angst ist nichts, was besonders sexy nach außen wirkt. Aber jetzt merke ich, nee, krass, jetzt kommt KI. Oh, jetzt höre ich vom IPAI. Und jetzt komme ich durch einen Kumpel, lernen wir uns irgendwo kennen. Du hast eben Rotary Club angesprochen. Angenommen, wir lernen uns im Lions Club kennen. Ja, nichts gegen diese Clubs, aber da lernt man sich ja manchmal kennen. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann sage ich, okay, das hört sich alles mega spannend an. Ich komme morgen um 8.30 Uhr, also kurz vor der Mittagspause aus deren Sicht, um 8.30 Uhr komme ich ins IPAI und du sagst mir dann, was wir ganz konkret machen können. Was würdest du denn dann sagen?
Dann würde ich sagen, perfekt. Wir treffen uns und zwar mit Tim. Tim ist derjenige, der bei uns im Team mit diesen Unternehmen spricht und vor allem erstmal sehr gut zuhört. Denn was wir gelernt haben in 2,5 Jahren hier, dass kein Unternehmen gleich ist. Also Mittelständler A, Mittelständler B und C sind alle komplett unterschiedlich. Du hast andere Eigentümerstrukturen, du hast ein anderes Produkt, du hast eine andere technologische Reife, du hast unterschiedliche Mood-Szenarien, gerade auch in der Geschäftsführung. Also unsere Aufgabe ist erstmal richtig gut zuzuhören, weil manche brauchen Talent. Manche sind schon weiter und sagen, hey, ich brauche von ePI keine Einordnung, wo ich in meinem KI-Reifegrad gerade stehe. Ich brauche vor allem gute Partner, weil ich bin eine Friseurkette. Ich erwarte mir von euch so eine Art One-Stop-Shop zu den perfekten Partnern. Zum Beispiel zu Hochschulpartnern, die mir Talent vielleicht auch beibringen können, zu Technologiepartnern. Ich brauche aber, andere brauchen eher einen Austausch zu konkreten Use Cases. Und dann sagen wir, super gut, wir stellen dir ganz viele Fragen, um genau rauszufinden, was dir hilft. Denn was ganz wichtig ist, ePI ist keine Entwicklungsplattform, wo ich jetzt sage, ich bin Friseur, entwickle mir drei Use Cases, sondern ePI ist Hilfe zur Selbsthilfe. Shit in, shit out. Das, was ich reingebe in so ein Open Innovation Setup, das kriege ich raus. Das heißt, je mehr Herausforderungen, je mehr Ideen, die die haben, Daten reingeben, Offenheit auch mit anderen zu sprechen, und dann wird dieses Unternehmen reinkommen, wenn es bei uns eine Membership abschließt, so strukturieren wir das Ganze. Und dann hat es eine Fülle an Möglichkeiten, weißt du, dann kann es an Technologie-Workshops teilnehmen, kann sich mit anderen Unternehmen austauschen und wird merken, hey, andere Industrien haben ähnliche Herausforderungen und wir können die zusammen lösen. Und wenn man dann ein Jahr vorspult, dann wird er geiles Talent gefunden haben, er wird tolle Use Cases in Entwicklung haben und wird vor allem eine Orientierung haben und genau wissen, wo die Reise hingeht.
Das kann ich mir jetzt im Friseursalon-Kontext noch nicht 100%ig vorstellen, aber da werden wir definitiv später noch drauf zu sprechen kommen, weil ich vorhabe, diese Rolle einfach komplett durchzuziehen. Und würde jetzt aber gerne zu dir kommen, Thomas, weil du einen Fokus hast, der für mich der entscheidende Fokus dabei ist, diese große KI-Transformation in Deutschland irgendwie hinzukriegen. Ja, da bin ich übrigens nicht die einzige Person, die glaubt, dass Bildung der entscheidende Faktor ist. Da gibt es auch so Leute wie das World Economic Forum zum Beispiel, das schon seit Jahren sagt, wir brauchen Reskilling, wir brauchen Upskilling. Die Leute müssen also irgendwie umgelernt oder neu dazugelernt werden, zum Beispiel was KI-Instrumente angeht. Wie ist denn jetzt so deine Sicht auf meine Frisiersalons, 87 Frisiersalons, wie gesagt, letztes Jahr 2 leider geschlossen, aber dieses Jahr wollen wir noch 2 weitere öffnen, um wieder bei 89 zu sein. Aber natürlich sind das jetzt noch nicht alles absolute KI-ExpertInnen, die da drin sind. Im Gegenteil, wir haben sogar eine vergleichsweise alte Software, die so halb gut funktioniert und wir trauen uns nicht so richtig, eine neue zu machen, weil wir da schon mal so halb übers Ohr gehauen wurden und gerade noch die größten Kostenfallen vermeiden konnten, aber jetzt würde ich halt gerne mit dir darüber sprechen, wo kommt denn dieser Hebel Bildung rein in mein Projekt KI Frisiersalon 2028?
Danke, Sascha. Ja, wo kommt die Bildung rein? Die Bildung kommt natürlich da rein, wo einzelne Menschen lernen möchten, auch sich von etwas Neuem sehen. Und da ist, wie du vorhin richtig gesagt hast, ist erstmal der große Punkt, auch der Sense of Urgency, dieses Ding kann ich anfassen. Jeder ist in der Lage, ChatGPT einzutippen und dann erstmal zu gucken, was macht das eigentlich? Und jetzt ist doch der nächste Punkt der, dass die Menschen erstmal davon inspiriert worden sind. Also ich habe da was vor mir und ich sage, wow, was kann das denn alles? Und was kann das denn vielleicht alles, was mir jetzt noch nicht so bewusst ist? So, dann ist doch der nächste Schritt, gehe ich doch jetzt vielleicht zu Leuten hin, die da schon etwas mehr gemacht haben in diesem Umfeld. Und wer ist das denn? Wie komme ich an die ran? Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt erstmal ein bisschen abwarten und das in den normalen Prozess der Universitäten einkippen und sagen, dann irgendwann kommt da am Ende was bei raus, was prüfbar ist. Das dauert aber ein paar Jahre. Und wir haben jetzt eine ganz spannende Situation, wo jeder sagt, diese Wege sind sehr lang, die sind auch gut. Also da will ich gar nichts kritisieren. Wir haben auch, das ist ja das Besondere hier, auch unglaublich tolle Forschungseinrichtungen, die jetzt hier mit am Start sind in Heilbronn. Das ist die TUM zum einen. Dann haben wir hier doch die ETH, die sich jetzt hier ansiedelt. Also einfach auch Spitzenuniversitäten, die mit Forschung aufwarten können. Aber das allererste ist jetzt erstmal, wie kommen diese paar Schritte an diesen Friseurmenschen ran und wie kann er sich da informieren? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht, glaube ich, nicht über Bildung in dem Sinn, dass ich ein Format verfolge oder sage, ich arbeite jetzt so einen Flowchart runter. Sondern da geht ganz, ganz viel über Menschen, über Connections, über diese Kenntnis, ja, kenne ich jemanden, der das programmieren kann? Kann ich mich mal mit jemandem unterhalten, der da ein bisschen unterwegs ist und mir vielleicht ein paar Beispiele bringt, was da alles möglich ist? Und dann in Heilbronn kann ich sowas vielleicht mal in einen Hackathon reinkippen und schauen, was so eine Programmierschule damit am Wochenende macht? Kann ich vielleicht mal gucken, ja, wie die Campus Founders in Bezug auf Gründung oder Ausgründung damit umgehen? Aber nochmal zwei Stufen zurück, Sascha. Ich muss erstmal mir Ziele setzen. Ich muss einen Anspruch haben. Und dieser Anspruch, da gibt es zwei Möglichkeiten. Der kann von Angst getrieben sein. Also, oh Gott, ja, ich will daran nicht zugrunde gehen. Noch besser ist aber, sich dann nach vorne zu setzen. Und es gibt ja immer Gründungen, es gibt immer Leute, die sich einbringen, die Energie haben. Und ich glaube, das ist dieser Teil, mit dem wir arbeiten können. Das sind die, die auch damit klarkommen, dass wir nicht genau das Rezept Nummer 1 oder 2 oder 3 haben, sondern die dann auch angreifen möchten.
Du stehst selber, apropos angreifen, auch für diesen Aufbruch, der Heilbronn, die Region um Heilbronn herum, zu einem absoluten Schwerpunkt der künstlichen Intelligenz machen will. Ihr seid da ja schon ein ganzes Stück vorangekommen. Du hast gerade angesprochen, die TU München hat in Heilbronn ebenso wie die ETH Zürich Standorte eröffnet. Das sind so, gerade auch was KI angeht, 2 der in Europa absolut führenden Universitäten. Und die kommen dann nach Heilbronn. Aber versuch mal zu beschreiben, wie diese Aufbruchsstimmung sich auswirkt. Du kommst dann auf den Campus und du merkst, da brodelt es, da dampft KI aus den Gullis. Oder wie gestaltet sich das?
Noch nicht ganz, zum Glück.
Aber doch fast.
Also es ist erstmal, dass du mit Menschen umgeben bist, die sich darauf einlassen, dass es vielleicht auch anders gehen könnte. Und dieses Andersgehen heißt, dass man anders zusammenarbeitet. Dass man natürlich, wir müssen ja alle unsere Organisationen aufbauen. Der Moritz, genauso wie der Alice Sunjaev, die Technische Uni München hier, also die vielen Leiterinnen der Einrichtungen, haben ja alle ihre Aufgaben. Aber die nächste Stufe, und das ist hier allen klar, die wird nur weitergehen und wir werden hier auch nur erfolgreich sein können, wenn wir effektiv zusammenarbeiten. Und das heißt, zusammen lernen, unsere Perspektiven übereinander legen, aber auch in neue Formen der Kollaboration innerhalb der Unternehmen kommen. Wenn wir neue Wege schaffen, so wie wir das mit der 42 tun oder mit Arcadia, auch mit dem KI-Festival, mit dem KI-Salon-Formate, die jetzt erfolgreich bei Moritz gelandet sind im IPAI, das sind einfach Formate, wo ich nochmal schneller an die Expertinnen rankomme. Ich komme schneller an die Menschen ran, die Kompetenz haben. Und durch neue Lernformate, challenge-basiert, projektbasiert, workshop-mäßig im Team, komme ich auch schneller mache ich schneller diese Wissenssprünge. Das kann ich gemeinsam besser machen. Also darauf warten, dass ein Buch kommt und dass das abarbeiten, das wird schwierig. Das heißt, einfach darauf einlassen. Wir haben auch hier viele gute und tolle Beispiele am IPAI, wo Mittelständler das hervorragend geschafft haben. Und wir haben andere Beispiele, wo ich auch offen bin und sage, das müssen wir auch noch lernen. Ich habe diese kleinen Friseursalons tatsächlich, also andere Sparten jetzt, aber die kommen und sagen, so, wie kann ich da mitmachen? Und ich habe nicht das Rezept Nummer 1, 2, 3, sondern ich versuche wirklich Schritt für Schritt zu schauen, was ist der Anspruch, wie groß soll das sein, wie sehr will auch jemand da reingehen. Aber das Tolle ist, und das kann ich wirklich für Heilbronn sagen und auch für unsere bisherigen Erfahrungen hier in dem Ökosystem, ist eine unheimliche Aufgeschlossenheit. Die Unternehmen kommen auf uns zu. Wir haben mit der Programmierschule 42 eine ganz andere, ganz neue Sache, ohne Pädagogen, ohne offiziellen Abschluss, haben wir 60 Unternehmenspartner. Und ich glaube, da drin steckt die Energie. Also daraus schöpfe ich auch Kraft und schöpfen wir alle Kraft, dass es viele Menschen hier in Deutschland gibt, hier in der Region, die sich da einbringen, die wollen, die wissen auch alle noch nicht so ganz genau wie, aber gemeinsam gibt es jetzt auch einige Beispiele, wo es vorangeht.
Und jetzt ist genau der richtige Moment für das KI-Tool der Woche von Markus Schwarze.
Im Rahmen dieser Folge präsentieren wir diese Woche ein KI-Tool mit Insight von Arcadia, der gemeinnützigen und gebührenfreien Bildungsstätte auf dem Gebiet der hybriden und digitalen Technologien. Manchmal braucht es nur das richtige Setting, damit aus einer guten Idee eine App mit Mehrwert entsteht. Genau das passiert bei Arcadia. Hier treffen Challenges aus der Praxis auf Entwicklerexpertise. Denn Arcadia bietet neue Lernformate für Entwickler verschiedener Erfahrungslevel, die mit Aufgaben aus der praktischen Welt arbeiten. Im Meisterprogramm für Programmierer, das bei Arcadia Level 3 genannt wird, ist ein KI-Tool entstanden, in das wir euch hier einen kleinen Einblick geben dürfen. Es geht um den Be Prepared Chatbot, der Menschen in Notsituationen direkte Unterstützung anbietet. Ein kleiner digitaler Helfer mit großer Wirkung. Krisen und Katastrophen treffen Menschen oft völlig unvorbereitet. Erdbeben, Überschwemmungen oder auch bewaffnete Konflikte stellen ganze Gemeinschaften vor extreme Herausforderungen. Neben der physischen Sicherheit spielt dabei die psychische Gesundheit eine entscheidende Rolle. Trauer, Angst oder traumatische Erlebnisse können Betroffene und Helfende stark belasten. Doch genau in solchen Momenten fehlt es oft an leicht zugänglicher, verlässlicher Unterstützung. Hier setzt der Be Prepared Chatbot an. Dieses KI-gestützte Tool liefert in wenigen Sekunden Antworten auf alltagsnahe Fragen rund um psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung. Egal, ob eine Lehrkraft wissen möchte, wie sie traumatisierte Kinder in der Schule auffängt, oder eine freiwillige Helferin Tipps braucht, um ihre eigene Belastung besser zu bewältigen, der Chatbot bietet klare, verständliche Informationen ohne komplizierte Fachsprache. Besonders hilfreich? Der Chatbot weist auch darauf hin, wann es Zeit ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel bei Anzeichen von Selbstverletzung, anhaltenden Albträumen oder plötzlichen Verhaltensänderungen. Damit gibt der Menschen Sicherheit, selbst in Ausnahmesituationen schnell richtig zu handeln und vermittelt bei Bedarf direkt weiter. Ergänzend verlinkt er zu geprüften Quellen, Handbüchern und Leitfäden, die in der App abrufbar sind. All das wird bald über die Be Prepared App gebündelt verfügbar sein. Sie bietet eine zentrale Plattform für Informationen vor, während und nach Katastrophen. Einfach, verlässlich und immer griffbereit auf dem Smartphone. Noch befindet sich die App in der Testphase. Der offizielle Start ist aber bereits für dieses Jahr geplant. Ziel ist es, Fachkräften und Laien gleichermaßen ein Tool an die Hand zu geben, das in stressigen Situationen entlastet und Orientierung bietet. Wenn ihr mehr zu der App wissen wollt, findet ihr weitere Informationen auf der Webseite des Mental Health and Psychosocial Support Network unter mhpss.net.
Ja, bei Arcadia versuchen wir, neue Lernformate zu entwickeln, wie wir Experten aus der Industrie ganz nah an die Programmierer, die Lernenden ranbekommen. Das sind jeweils Formate, in denen 4 Wochen lang jeden Tag von 10 bis 4 gearbeitet wird und die Leute aus der Industrie Challenges geben. Und zwar Challenges, die allgemein gerade viele Menschen beschäftigen in der Industrie. Das ist zum Beispiel Machine Learning Operations oder ein LLM installieren. Da gibt es viele technische Details, die man wissen muss. Es gibt viele Tools, das weißt du ja auch und stellst dir auch viele vor in deinem Podcast. Aber das eben von den Experten mitzubekommen, die in den Anwendungen drin stecken, das gibt es so meines Wissens nach nicht als Lernformat. Diese Geschwindigkeit hinzubekommen, das wollen wir mit Arcadia und auch mit der 42 erreichen.
Wir haben gerade schon einen sehr, sehr entscheidenden Begriff gehört, nämlich KI-Festival. Das ist jetzt nämlich vom Zeitpunkt dieses Podcasts nicht radikal zufällig, dass A, ihr beide hier seid und B, wir das Datum ausgewählt haben, denn es gibt das KI-Festival. Das hört sich jetzt erstmal sehr generisch an, ist aber tatsächlich eigentlich das Gegenteil, weil darum geht es, künstliche Intelligenz so erlebbar zu machen, und zwar weit über ChatGPT hinaus, was irgendwie jede und jeder auf dem Handy machen kann. Moritz, kannst du mal ganz kurz umreißen, was das KI-Festival ist und wie das entstanden ist und was ihr dort plant?
Total gerne. Also ist wirklich ein absolutes Highlight in Heilbronn in diesem Jahr. 19. 20. Juli hier in Heilbronn. 10.000 Menschen, die einfach ganz, ganz niederschwellig sich mit KI auseinandersetzen können. Und du kannst dir das irgendwie vorstellen. Und ich übergebe gleich an Thomas, weil Thomas hat's erfunden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, Thomas muss uns damit reinnehmen, was so sein Gefühl war damals. Nämlich, das ist nämlich entstanden zu einem Nullpunkt fast schon, wo wir mit KI angefangen in Heilbronn. Und heute, 4. Ausgabe steht jetzt an, stell dir vor, ganz viele verschiedene Bühnen, auf den Bühnen sind Experten, die wirklich in kurzen Talks die Menschen mitnehmen zu technischen Themen, aber auch allgemeinen KI-Themen einen Überblick geben. Du kannst in Workshops reingehen, du kannst deine Kinder extra Samstag, Sonntag, dass du mit der Familie kommen kannst und das nicht nur so ein Business-Ding ist. Das heißt, du kannst deine Kinder auch zu KI-Workshops schicken. Du kannst bei uns in unsere ePi Spaces reinlaufen, da haben wir so ein eigenes KI-Besucherzentrum, kannst dir Demonstratoren anschauen von Neura, wir haben Roboter da, Robotics-Installationen da und so einfach wirklich KI ganz, ganz, ganz authentisch und nahbar zugänglich machen. Und ich glaube, solche Formate fehlen uns, weil wir sind, glaube ich, in Heilbronn der festen Überzeugung, es ist klar, ist Business wichtig und wir müssen unsere Industrien transformieren und unsere Friseurketten transformieren, alles gut, aber wir müssen auch die Menschen dabei mitnehmen, denn die Angst vor KI ist noch relativ groß und wir dürfen es gerne kritisch diskutieren, aber das ist ein Blick, der uns sehr, sehr wichtig ist, und der es erfunden hat, der muss unbedingt, finde ich, erzählen, wie er auf die Idee kam.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Thomas?
Beim Radfahren. Ich war unterwegs mit dem Sven Körner, Der hat selber ein Startup gehabt zu der Zeit, hat jetzt das Team von Aleph Alpha bereichert mit seinem Startup. Und wir sind da lang gefahren und haben uns eben genau über diese Sachlage Gedanken gemacht. Wie nehmen wir die Menschen mit? Also wie kann man es jetzt machen? Es gibt verschiedene Formate, eben auch ein Podcast. Aber wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen wirklich schauen, wir dürfen die Fehler in der Industrie nicht wiederholen oder auch die wiederholt gemacht werden. Ich hatte ja gesagt, dass ich 14 Jahre bei Google war und es war mir auch immer ein Anliegen, dass wir es versuchen, die Menschen mitzunehmen, auch die vielen guten Sachen, die wir bei Google gemacht haben, dass wir versuchen, ja, auch die mitzuteilen, aber dass wir auch ein offeneres Gespräch führen mit Menschen über Bedenken, über das auch, was wir da tun, weil wir ja auch gesellschaftliche Infrastruktur bauen und dafür auch eine gewisse Verantwortung haben, so habe ich es zumindest immer empfunden. Und wie setzen wir das um? Indem wir Menschen zusammenbringen. Ich glaube, das ist in Europa unser großes Pfund, mit dem wir auch ein bisschen wuchern können, dass man in Deutschland zusammenkommen kann. Es ist ein kostenfreies Event. Man braucht keine Anmeldung. Es ist unkompliziert und vor allem, ja, man begegnet Menschen. Du kannst den Menschen zuhören, die da auch entwickeln. Du kannst fragen, was für Gedanken die sich machen. Du hast überhaupt mal ein Angebot, bei dem du nicht von unten nach oben läufst. Das Problem ist doch oft, wir gehen irgendwo hin, hier in Deutschland, da gibt es dann immer die Experten und die wissen ja alles. Und man muss ja auch mal ganz respektvoll sein. Und unter uns Technikern ist ja schon eher klar, dass man nicht alles weiß. Dass es aber wichtig ist, um zu lernen und um weiterzukommen, dass man sich verknüpft, dass man offen ist, dass man mit anderen Menschen lernt und dass man auch schaut, wie man sich selber einbringen kann. Und dadurch, dass jetzt beim KI-Festival auch so viele Organisationen vertreten sind, auch Bildungseinrichtungen, auch Einrichtungen, die sich genau darum ja scheren und kümmern, wie trifft KI auf uns, auf die Wirtschaft, aber auf die Gesellschaft. Die Stadt Heilbronn ist immer dabei gewesen jetzt. Wir haben Institutionen auch im Bereich vom Arbeit und Sozialen, die sich das anschauen. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir vor dieser Zukunft, die wir nicht abwählen können, dass wir uns auf die einlassen und dass wir eben genau diese Formate finden, wo Menschen zusammenkommen, ihre Stärken einbringen und Dinge anders machen. Und das sowas in Heilbronn aufzubauen, out of all places, macht dann auch nochmal wirklich besonders Bock. Weil wir hier diese Verpflichtung nicht haben, wir müssen nicht Berlin sein, wir müssen nicht München sein, wir sind unser eigenes Ding. Und das erfüllt mich immer wieder jedes Jahr, seitdem wir es machen, mit Stolz.
Kannst du mal so eine Größenordnung sagen, wenn wir von Heilbronn sprechen, wie viele Menschen da inzwischen in dieser Sphäre drin sind, zwischen Studieren, Unternehmen, kleine Startups gründen und so weiter. Also das Ganze im weiteren Sinn Ökosystem rund um künstliche Intelligenz und Digitalisierung in Heilbronn, wie groß ist das ungefähr?
Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzuzählen. Wir haben durch die Hochschule Heilbronn natürlich eine riesengroße Studierendenzahl, das sind knapp 10.000, die sind aber auch ein bisschen verstreut in der Region. Ich habe dann in der TUM jetzt mittlerweile 1.000 Studierende, die sind auch aus China, aus Indien, also das heißt, wir haben auch Talente, die von anderswoher kommen. Bei der 42 Heilbronn haben wir 500 Programmierer, haben ungefähr 100 Leute, die jedes Jahr da rauskommen und auch hier Herausforderungen suchen. Ich hatte ja gesagt, wir haben so um die 60 aktive Unternehmenspartner, die jetzt bei der 42 angekoppelt sind. Ich habe unheimlich viele Institute, ich habe Organisationen, ich habe Leute auf allen Ebenen, die jetzt Lust haben, da voranzukommen. Ich habe die Campus Founders, ja, wenn wir in die Richtung Startups gehen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist auch, dass wir jetzt in den nächsten paar Jahren, werden wir definitiv auch in eine neue Phase kommen, in der wir auch effektiver werden in unseren Angeboten, in denen wir das Know-how aufbauen, wie man erfolgreich Unternehmen gründet. Das sind alles Schritte, die wir machen. Es braucht alles auch ein bisschen Geduld, gerade für diese Story des Ökosystems, wo sich Synergien ergeben, wo vielleicht auch Gründungen mal zwischen zwei Institutionen stattfinden, wo wie jetzt beim KI-Festival ein entwickeltes Format von einer Organisation zu einer anderen geht. Das sind alles Dinge, das sind Prozesse. Aber ich glaube, ganz wichtig ist immer wieder auch, dieses Produkt sich vor Augen zu führen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die uns immer mal wieder fehlt in Deutschland, uns klar zu sein, wo wollen wir hin, welche Vision haben wir? Und die finde ich tatsächlich ziemlich klar für das, was wir hier aufbauen. Dafür, dass es so unglaublich komplex ist, ist es ziemlich klar.
Ja, also ich versuche natürlich am 19. und 20. Juli ist das in Heilbronn, das KI-Festival. Ich versuche auf jeden Fall dahin zu kommen. Das wird allerdings für euch nicht leicht, weil natürlich mein Erwartungshorizont gigantisch ist. Ja, ich möchte da im Prinzip mit Robotern tanzen. Ich möchte da KI Tag und Nacht schlürfen und ich möchte, dass die von mir schon erwähnten irgendwie Dämpfe künstlicher Intelligenz aus den Gullis aufsteigen. So ein bisschen wie einem kälteren New York Abend, wo dann die, also ihr versteht, was ich meine, denn man atmet dann gewissermaßen künstliche Intelligenz. auf dem KI-Festival. Und so genauso wird es ja auch. Ne? So habe ich euch doch schon richtig, das war schon versprechend, was ihr da gegeben
aber
habt.
Aber Sascha, das Schöne ist, ich hatte gerade vorhin meinen Termin mit Constanze, die bei uns die Projektleiterin ist dafür und die mit ihrem Team da echt super viel Herz reinsteckt, um auch die Ansprüche von Thomas übrigens zu erfüllen. Denn Thomas hat es erfunden und die ersten 3 Jahre umgesetzt und jetzt machen wir es. Und das Schöne ist,
ja. Du ist machst jetzt nur der Gründer, der hinkommt und nö,
ja. Ist das auch aber ich glaube schon ein bisschen so wie so eine, ich glaube schon ein bisschen wie so eine Eminenz da drüber läuft und so ein bisschen judgy sein kann, weißt du? Einfach, das ist schon gut, aber ist okay so, da kann ich mit umgehen.
Ja, so.
Ja, aber ist, das ist gut, weil ich habe so ein, ich bin ganz ruhig wegen Thomas' Erwartung und deiner Erwartung, weil ich weiß, es wird richtig geil. Das wird wirklich richtig gut.
Okay, das ist natürlich toll. Ja, um jetzt in deinem Talk zu sprechen, natürlich, Moritz, das ist also viel schlimmer, als dass Thomas da hingeht und gesagt hat, zu meiner Zeit hätte da einfach ein Werkstattanbau gereicht. Kann es ja nicht werden, ne?
Also wenn ich da eine Sache zu sagen darf, ich bin der Typ und ich freue mich da auch mega drauf, ich bin im Zelt. Also ich habe mich komplett auf den Erdboden gelevelt und da werde ich über Arcadia erzählen und reden und jetzt nicht. Ja, das ist für mich auch total toll, jetzt wirklich als Mitmacher mit Schichten und voller Präsenz da über unsere Neuerungen zu sprechen. Auf der anderen Seite, und das muss ich auch eben sagen, und das ist auch das Spannende, was wir auch jetzt erfahren und was auch zu Recht aufgebaut wird, wir haben natürlich auch viele Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Und da muss man auch manchmal improvisieren. Das heißt, Sascha, wenn du das mit dem Roboter nicht hinbekommst, wir hatten definitiv einen hier letztes Jahr, mit dem du sicher hättest tanzen können, ist ja auch eine Frage deines Tanzstils. Aber sonst würde ich
dann
mich
komme
da
ich letztes Jahr, kein Problem.
Oder so, oder sonst biete ich mich da auch an.
Ja. Für einen Stehblues wird es reichen, oder? Mit dem Roboter, das schaffen wir.
Ich möchte nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema meiner Frisiersalons. Wir gucken jetzt ein bisschen in die Zukunft. Ich habe mein Erstgespräch am ePi. Ich finde da so ein bisschen Selbsthilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, finde ich ein gutes Konzept. Das hat mein Großvater, der diese Frisiersalons ins Leben gerufen hat, und mein Vater natürlich auch, der dann irgendwie das an die Mutter abgegeben hat, weil er geschäftlich nicht ganz so auf der Höhe und so weiter und so fort. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich habe das Festival hinter mir und sehe, da ist Aufbruch, da ist Stimmung. Jetzt möchte ich meine Frisiersalons aber sehr konkret in die KI-Zukunft führen. Und jetzt habe ich aber so ein paar Herausforderungen. Und da sind ein paar relativ klassische Herausforderungen dabei, wie zum Beispiel, dass schon die erste Digitalisierungswelle und dann so die zweite digitale Mobilisierungswelle, die waren bei mir jetzt nicht vollumfänglich in jeder Hinsicht erfolgreich. Um es mal ganz konkret zu machen, Terminvergabe funktioniert bis heute zu 30% digital, der Rest 70%, die schreiben das dann halt erst auf dem Papier und dann, wenn man Glück hat, abends nochmal in die Software rein, wodurch sich ein Rattenschwanz an Problemen ergibt. Was ich sagen möchte, ich habe ein mittelständisches Unternehmen, insgesamt sind es bei 86 Frisiersalons fast 1000 Mitarbeitenden, das finde ich eigentlich schon relativ gut, aber bei diesen fast 1000 Mitarbeitenden habe ich das Problem, die sind sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt einerseits. Ein paar junge Leute dabei, die können gar nicht abwarten, bis sie endlich im Frisiersalon WLAN haben. Ja, diese ungeduldige Jugend. Und dann auch noch mit Grog chatten oder so. Und ein paar andere, die eigentlich auch schon von einem Smartphone jetzt nicht so richtig begeistert sind. Ich habe eine ganze Menge Herausforderungen. Wie gehen wir denn jetzt gemeinsam damit um? Ich möchte ja euch mein digitales KI-Schicksal der Zukunft in die Hände geben.
Also wichtig erstmal, ich glaube, es bleibt immer in den Händen des Friseursalons. Diese Ownership, wie man heute sagen würde, die muss der Friseursalon schon gehen. Also ich glaube, zu sagen, hier, mach das für mich, das wird nicht passieren. Sondern ich glaube, was wir versuchen, ist einfach Struktur reinzubringen. Was wir machen, wir haben so eine Art 100-Tage-Programm, Hypercare-Programm. Das heißt, wo man sich erstmal orientieren muss. Weil in der Realität, Sascha, ist es so, dass der aktuelle Geschäftsführer, du bist ja der Geschäftsführer, ne? Der Kette kommt und dann sagen ihm, guck mal, du hast hier eine Tonne an Möglichkeiten. Du kannst hier mit den besten Techies sprechen. Wir haben super, super tolle Partner, die dir auch helfen können, deine ganz konkreten Herausforderungen, die du gerade genannt hast, auch einfach umzusetzen. Entweder in einem Hacking-Mode, dass wir mit dem Thomas und verschiedenen Studierenden mal was bauen können im Hackathon oder dass man wirklich mit Applied AI zum Beispiel einen unserer Partner eine konkrete Anwendung da irgendwie bauen können oder ein Kooperationsprojekt mit Aleph Alpha aufziehen können. Da gibt's ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Aber was die dann ganz oft merken ist, na, wer macht denn das jetzt? Du möchtest ja als Geschäftsführer, aber wer macht denn das bei dir im Team? Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wo verankere ich das Ganze denn? Und das ist ganz, ganz oft die Unternehmen, die zu uns kommen, dann die erste Reaktion. Naja, der IT-Abteilung will ich es jetzt eigentlich nicht geben. Weil das ist ja genau das Problem. Die haben es ja bisher nicht so richtig hinbekommen. Und außerdem brauche ich ein anderes Mindset dafür. Ich muss viel ganzheitlicher denken. Also dann merkt man auch kulturelle Transformation in den Unternehmen geht mit. Weil warum hat denn die Digitalisierung in deinem Unternehmen bisher nicht geklappt im Friseursalon? Haben sich die Leute dagegen gewehrt? warum ist Talent wieder rausgegangen? Also du hattest irgendwie junge Wilde da drin, die gesagt haben, komm, jetzt machen wir nicht so lange rum, jetzt bauen wir einfach mal eine neue Lösung und gehen voll auf digital. Das heißt, wir nehmen keine physischen Termine mehr an. Es muss dann wehtun.
Das, Moritz, schön, dass du das sagst, weil da bin ich ein sehr, sehr gebranntes Kind. Wir hatten das schon mal vor ziemlich genau 10 Jahren inzwischen. Ich glaube 2015, 2016. Da war ich eigentlich relativ begeistert von dem Prinzip App. Ja, da hatte ich gerade so richtig gemerkt, das Smartphone, mit dem kann ich mein Leben organisieren. Und dann kamen so ein paar Leute zu mir und haben gesagt, hey, wir machen dir eine Terminbuchungs-App. Es gab kein Problem, das geht super leicht. Das können heute auch alle, 97% der Menschen haben Smartphone oder was für Zahlen sie dann erzählt haben. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir daran beinahe zugrunde gegangen wären, weil die allermeisten Leute nicht nur nicht wussten, dass man über eine App Termine buchen kann, sondern die Leute, die bisher die Termine angenommen haben, die waren mit der ein bisschen zu komplizierten App so beschäftigt, dass sie das Telefon vernachlässigt haben. Und dann sind unsere Umsätze runtergegangen, was jetzt nicht so super war, vorsichtig gesagt. Und dann habe ich einfach A, erstmal die App sofort wieder abgeschafft und B, noch ein bisschen wichtiger, gesagt, wir machen nicht nochmal so einen digitalen Scheiß, der uns an den Rand der Existenz führen könnte, wenn wir nicht ganz, ganz, ganz genau wissen, dass es auch funktioniert. Und jetzt kommst du und sagst mir, naja, es bisher nicht funktioniert hat, das lag ja auch daran, dass da ein paar junge Wilder dabei waren. Und da sage ich, ja, das stimmt, aber wer sagt mir denn, dass es beim nächsten Mal nicht so ist?
Ja, und es ist genau der Mut, den ich angesprochen habe. Also wir müssen den Mut wieder entwickeln. Und dann ist mein Vorschlag, du willst ja 2 neue Läden aufmachen. Dann nimm doch mal den ersten davon als Pilotladen und mach den mal voll auf digital und lass die jungen Wilden mal wirken. Mhm. Du musst deine Organisation natürlich auch befähigen, diese KI-Transformation dann auch mal durchziehen zu dürfen. Und nicht nur, weil ich habe so viele Mittelständler und kleine Unternehmen, auch Startups gesehen, die es dann nicht durchziehen in den letzten Jahren, gerade hier in Baden-Württemberg, und sagen, wir investieren jetzt so ein bisschen, aber ich glaube gar nicht richtig dran. Gerade im Unternehmenskontext stelle ich dann immer persönlich so die Frage, würdest du da dein eigenes Geld rein investieren? Und da zucken ganz viele. Ja. Und ich glaube, das ist es, so die eigene Organisation zu befähigen und zu sagen, wo packe ich das denn hin? Ich packe das voll ins Commitment des CEOs oder der CEO, packe das da dran und identifiziere mal die 2, 3 richtigen Leute und sag denen so, und jetzt get shit done, auch für ein Jahr, jetzt wollen wir mal 2, 3 Use Cases bauen. Und dann gilt es auch zu beweisen. Also Digitales ist ja auch kein, weiß ich nicht, Selbstzweck oder so, Hauptsache wir machen jetzt coole Digitalprojekte, sondern dann bauen wir einfach den nächsten Store, deiner 2, die du eh machen möchtest, gehen den mal voll auf Digital und dann müssen wir in einem Jahr zeigen, dass wir da auch bessere Margen fahren können als mit den normalen Läden.
Das ist wirklich eine super Idee, einfach dann zu sagen, okay, die 87 anderen Salons, die lassen wir erstmal so, wie sie sind, weil wir ja noch gar nicht genau wissen, in welche Richtung geht es, wie kriegen wir es so hin, dass es funktioniert und ich möchte das App-Debakel nicht nochmal erleben, sondern wir machen das erstmal in einem Salon und probieren es da aus. Das finde ich tatsächlich eine gute Idee und die finde ich so gut, dass ich mich jetzt rückwärts aus dieser Rolle verabschiede, Thomas, und einfach wieder zurück in meine normale Rolle, nämlich nicht Inhaber eines Frisursalons, sondern Inhaber einer Frisur zurückgehe und auf diesen sehr wichtigen Punkt komme. Du hast jetzt mit der 42, nennst du sie immer liebevoll, quasi der Programmierschule, ohne dass es sich anfühlt wie eine Programmierschule, hast du was aufgebaut und jetzt hat im letzten Jahr, das ist ja auch an dir wahrscheinlich nicht vorbeigegangen, so jemand wie Jensen Huang, Nvidia-Chef, einer der wichtigsten Leute rund um künstliche Intelligenz, weil er die Chips, seine Firma, die Chips gemacht hat, die da so dringend benötigt werden, der hat gesagt, ja, also Programmieren lernen, das würde ich jetzt Kindern nicht mehr empfehlen. Ja, und jetzt gerade ist sogar was rumgegangen, das fand ich schon ziemlich steil, und zwar eine Schlagzeile in der KI-Community ist rumgegangen, vor allem auf Instagram, aber auch auf Twitter, nämlich, dass ein Risk Analyst, also jemand, der professionell Risiken einschätzt, der hat gesagt, der einzige Ratschlag, der schlechter ist, als ein Gesichtstattoo zu machen, wäre Programmieren zu lernen. Ja, das ist ein Zitat von diesem Risk Analyst. Was sagst du denn dazu?
Ich frage mich dann immer, was die Leute dazu treibt, das zu sagen. Und ich glaube, in dem Fall von dem Nvidia-Kollegen ist es einfach auch ein Marketing-Statement. Also sowas hört man natürlich gerne und ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Damit wertet man seine eigenen Tätigkeiten nochmal weiter auf und sagt, diese Menschen brauchen wir nicht mehr. Aus allem aber raus, was ich jetzt so sagen kann, wir machen viel in dem Bereich und du glaubst, jeder, der da so ein bisschen unterwegs ist oder auch ein bisschen jetzt sich ein Gefühl dafür geschaffen hat, wie Programmieren im Arbeitsumfeld wirklich geht und auch was jetzt bisher Vibe-Coding oder ChatGPT da machen kann, haben wir eigentlich in fast allen Anwendungsbereichen immer das folgende Problem, dass die Spezifizität fehlt, also am Ende die Präzision auch in Lösungen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich kann definitiv sagen, dass es da einfach immer mal wieder glitscht bei KI. Und dass ich genau diese Themen oder genau auch das, wenn ich mich frage, aus welchem Korpus wird es genommen, was da erzeugt wird, klar, natürlich immer nur aus einem Korpus von schon bereits existierenden Lösungen. Und wenn ich in diesem Bereich programmieren würde, ja, würde es mir vielleicht helfen. Viele von unseren Leuten auch in der Schule, die da lernen, die benutzen ChatGPT auch als Krücke oder mal als deine Inspiration. Aber um wirklich ganze Codepakete oder um Infrastrukturen aufzubauen oder auch um größere Aufgaben zu verrichten, komplexere Sachen, neue Ideen umzusetzen. Selbst da braucht man jemanden, der das richtig bedienen kann, der richtig promptet, der weiß, wo es hingeht. Und ist doch super, dass wir, ich sag jetzt mal, wie wir da immer untereinander sprechen, die Code-Monkey-Arbeit, dass die so ein bisschen weggeht und ich mich da auch in Zukunft ein bisschen verlösen kann. Aber wenn wir jetzt so über die nächsten Jahre schauen und auch über die Implementierung, weiß nicht, wie sich die Leute das vorstellen. Also dass dann ich dann einfach ChatGPT sage, jetzt mach mal meinen Frisiersalon da auf KI. So geht's ja nicht. Ich muss in diesem Prozess, und das ist auch was, was wir unseren Leuten beibringen, ich muss mit anderen arbeiten, ich muss groß denken, ich muss zusammendenken. Ich bin an vielen verschiedenen Komponenten unterwegs, wo Aufgaben entstehen, die ich lösen muss und die auch vorher so in der Form noch nicht gelöst wurden. Und die muss ich, jeder, der in einem größeren Unternehmen arbeitet, weiß das auch, die muss ich in eine große Basis einpflegen. Ich muss vor allem aufpassen, dass es allen Digitalunternehmen gibt's ja gerade so, dass ich mit meiner Code Legacy, mit dem, was da alles meiner Vergangenheit verbrochen wurde, dass ich damit umgehen kann, dass ich das aktualisiere. Aber an dem Punkt, wo ich jetzt sage, die Fähigkeit des Programmierens ist irrelevant geworden, sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Es kann gut sein, dass das in 10 Jahren irgendwann mal so sein würde, dann 5, aber alles, was ich bisher da beobachten kann, ist eher so, dass ich immer finde, ja, was sich da durch die Kanäle spült, immer auch die Frage, was wollen die Leute auch hören? Ist natürlich sensationell, dass man sagt, jetzt, ihr braucht keine Programmierer mehr. Aber ja, was heißt denn das wirklich auf der Straße? Und ja, da muss ich ehrlich gesagt immer ein bisschen lachen bei sowas.
Ja, muss ich A auch, und B, hast du gerade einen Begriff gesagt, der vielleicht so ein bisschen diese verschiedenen Perspektiven ganz gut zusammenführt. Deine erste Frage, die du am Anfang gestellt hast und auch selbst beantwortet hast, die möchte ich auch nochmal beantworten. Warum machen die Leute das? Und der Grund ist natürlich PR. Sowohl bei Jensen Huang einerseits als auch bei diesem Risk Analyst, die wollen einfach mal wieder in die Medien kommen und es sei ihnen gegönnt. Und es ist strukturell nicht völlig falsch, was sie sagen, aber es hat halt mit der dinglichen Realität im Moment vergleichsweise wenig zu tun. Und warum ist es nicht völlig falsch? Du hast eben den Begriff Vibe Coding gesagt. Und das ist sehr, sehr interessant. Da machen wir früher oder später auch auf jeden Fall einen Podcast nochmal zu. Hier bei Tech, KI und Schmetterlinge. Vibe Coding, das ist eine relativ neue Erfindung. Die wurde überhaupt erst im Januar diesen Jahres, der Begriff, wurde geprägt, und zwar von einem Herrn Kapati, der ganz früh schon mit dabei war bei OpenAI und einer der führenden KI-Wissenschaftler des Planeten ist. Und er hat eine Beobachtung gemacht, die einem zumindest einen gewissen Respekt schon einflößen kann. Und diese Beobachtung ist, dass immer größere Teile des Programmierens durch eine KI selbst erledigt werden kann. So kommen auch diese ganzen PR-Zitate zustande, wie Mark Zuckerberg, der sagt, bis zu 90% des gesamten Codes von Meta, also von Facebook und Instagram und so weiter, wird schon in 18 Monaten eine KI schreiben. Und das ist alles in bestimmter Weise richtig, aber, und dieses Aber ist tatsächlich aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Denn wir haben mit sowas wie Vibe-Coding, das bedeutet im Prinzip, dass nur ganz normale menschliche Sprache übersetzt werden kann in Programmiersprache. Ja, man kann also mit der KI sprechen oder chatten und die KI baut dann genau die Software, die man gerade beschrieben hat. Da haben wir vermeintlich einen sehr großen Hebel. Aber dieser große Hebel, und das hast du gerade gesagt, das möchte ich dann zusammenführen, der besteht eben daraus, dass Leute, die früher ein Konzept gebaut haben, die Architektur zusammengenagelt haben, die dann anschließend erstmal 4 Wochen programmiert und debuggt haben, die brauchen jetzt dafür nur noch 3 Stunden. Aber man muss ja, angenommen, programmieren wäre ein Haus und man wäre Architekt, dann muss man ja erstmal beschreiben, ich will 3 Etagen und da hinten soll eine Tür sein und übrigens wird es ein Kindergarten. Da müssen wir mit dem Brandschutz, glaube ich, aufpassen. Da gab es noch mal besondere Regeln. Ach, und hier muss ein Fahrstuhl sein. Der muss aber doppelt so groß sein, weil dieser eine Obstwagen jeden Donnerstag da hochfahren muss. Und diese ganzen Sachen, die muss man überhaupt erstmal A wissen und B beschreiben können und dann auch noch so präzise beschreiben können, dass am Ende nicht irgendein Quatsch rauskommt. Weil, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei diesem ganzen KI-Programmierkontext, die KI macht in der Regel ziemlich genau das, was man sagt, mit Ausnahmen, über die wir jetzt nicht reden wollen. Aber das ist gleichzeitig Vor- und Nachteil. weil man nicht sowas sagen kann wie hinterher, ey, nee, eigentlich meinte ich zwar 3 Stockwerke, aber ich habe das das Erdgeschoss nicht mitgezählt. Ne? Und das ist genau diese Perspektive, weshalb ich glaube, und ich möchte das so zusammenführen, aus meiner Perspektive ist es wahr, wir brauchen weniger Programmieren, wir brauchen aber viel mehr Wissen darüber, wie digitale Komponenten von Software miteinander zusammenhängen. Und deswegen finde ich, ist es sehr irreführend, was da gesagt wird.
Sascha, wir wollen weniger programmieren. Ich glaube, das ist erstmal, das steckt in uns allen drin, dass wir sagen, verdammt, ist das kompliziert. Und wow, ist es schwer, da die richtigen Leute zu finden. Das ist ja der Punkt, wo wir mit Arcadia und der 42 jetzt ein bisschen Linderung uns erhoffen. Und zum anderen, Sascha, es ist doch genau die Herausforderung, wer möchte sich denn nochmal ganz neu aufstellen? Du hast jetzt ein Beispiel gebracht mit einem etablierten Friseursalon, da habe ich Handwerk als Hauptthema. Ja, da könnte ich jetzt sagen, wenn ich da richtig, dieser Unterschied zwischen innovativ sein und so ein bisschen optimieren, ne? Mhm. Wenn ich innovativ sein möchte, dann sage ich doch, ich baue einen Roboter, der deine Frisur dir so herstellt, auch nochmal, wie du möchtest. Dann komme ich mit Digital Twin oder mach irgend noch so eine Gen-AI-Komponente, wo du dich da immer vorher schon anschauen kannst, im Spiegel vielleicht auch gleich 3D. Aber also das ist innovativ. Und ich glaube, das möchte ich auch nochmal hier mit reinbringen, um wirklich innovativ zu sein, um wirklich auf neue Lösungen zu kommen. Da ist das schon sehr hilfreich, wenn man sich tief reinfräst in diese Themen, wenn man sich genau Gedanken darüber macht, wie man diese mächtigen Technologien auch in einzelne Apps, in einzelne Komponenten, auch in Umgebungen reinbringt. Aber es ist auch nochmal ganz wichtig, an einigen Stellen nochmal ganz neu zu denken und sich einzulassen auf das, was gerade passiert, nämlich dass ich im Grunde wirtschaftlich, sozial, dass sich nochmal was ganz Neues hier in der Welt der Maschinen entwickelt, was uns sicher ähnlich hart und vielleicht sogar noch härter treffen wird als das Internet, nämlich in Form von KI-Agenten, in Form von auch Kompetenzen, die wir wirklich plötzlich brauchen oder auch die uns wiederum freisetzen. Ich komme ja auch ein bisschen aus der Ecke, ne? Ich habe es ja erzählt, Silicon Valley und andere Ökosysteme, in denen ich sein durfte. Und das Schöne, wenn das um dich rum klappt, das Tolle, wenn du eine digitale Stadtverwaltung hast oder auch eine voll digitalisierte Umgebung, du kannst viel mehr Fokus einsetzen auf die Bereiche, die wichtig sind. Du hast Platz und Zeit für Innovation. Und das ist so ein bisschen der Teil, der mir hier fehlt oder der hier immer noch sehr, sehr schwierig ist, auch in Deutschland, sowas an den Start zu bringen. Also unser Arcadia hat fast ein Jahr gedauert, die Gründung, weil wir beim Finanzamt nicht so richtig in eine Kategorie reinpassten. Denn die Tatsache, dass ein Unternehmen eigene Inhalte teilen möchte, als Challenges sozusagen öffnen möchte und anderen Menschen zugänglich machen will, das ist bei uns steuerlich gar nicht erfasst, dieser Vorgang. Also nur um einfach mal zu beschreiben, wie schwierig das dann auch sein kann und an welchen Ecken, wo wir hier in Deutschland Probleme haben, um wirklich voranzukommen.
Das ist ohne Zweifel das bürokratisch Deutscheste, was ich in den letzten 42 Wochen gehört habe. Und ich war ziemlich viel unterwegs, sogar in Sachen AI-Act. Lass uns mal gemeinsam zu dritt überlegen. Wir haben jetzt von verschiedenen Seiten auf das geschaut, was vor uns liegt, vor allem diese große Transformation von KI. Wir haben über den Mittelstand geredet. Wir haben noch nicht so intensiv über, sagen wir, große Konzerne gesprochen, aber wir haben über Bildung und die Leute da draußen gesprochen. Wir haben über Schule gesprochen. Nebenbei gesagt führt China ab 1. September 2025 als verpflichtenden Unterrichtsbestandteil künstliche Intelligenz ein. Das ist so die Ebene. Schon 2018 haben die da sehr, sehr viel zu gemacht in China, und zwar ein Schulfach künstliche Intelligenz im College eingeführt, sozusagen in der High School. Angefangen, das war erstmal probeweise in wenigen 10.000 Schulklassen, wo sie es in China seit 2018 geprüft haben. Und inzwischen, wie gesagt, verpflichtend für sämtliche Schülerinnen und Schüler in China ab dem 1. September 2025. Wir sehen also auch andere Länder, auch andere KI-Nationen, die versuchen, diesen Bildungskontext nach vorne zu bringen. Aber wenn wir noch eine Lehrstelle haben, wenn wir noch eine Lücke haben, dann ist es eine, wie soll ich es sagen, das grenzt an das Bürokratiebeispiel, was du gerade gebracht hast, dann ist es doch eine gewisse Hartleibigkeit in der deutschen Öffentlichkeit und eine gewisse Zähigkeit in der deutschen Wirtschaft, was Veränderungslust angeht.
Und wenn ich da reinspringen darf, Sascha, exakt dieses Setup ist relevant, warum wir in Heilbronn, glaube ich, so, ich sag's jetzt mal, erfolgreich sind, weil wir sind, für mich fühlt es hier richtig an wie so eine Stadt der Macher. Mhm. Einfach kurze Wege, kurze Entscheidungswege, schnelle Entscheidungen. Wir kriegen ja manchmal so ein bisschen in der Oberflächlichkeit vorgeworfen, warum gibt's hier keinen ICE-Anschluss? Ich sag mal so, eine Stadt, die im innersten Kern 130.000 Menschen beherbergt, und keinen ICE-Anschluss hat, ist trotzdem exakt die richtige Stadt, um so eine Transformation voranzutreiben. Erstens, weil wir trotz dieses kleinen Stadtkerns über 5 Millionen Menschen im 80 Kilometer Radius um uns haben. Also wir haben einen riesen Group sozusagen, die im direkten Zuzug in diesem Ökosystem arbeitet. Aber wir haben vor allem alle Puzzlestücke oder ganz viele Puzzlestücke, die es für Zukunft braucht. Und eben nicht nur ein Silo. Weißt du, wir haben die Hochschulen und da auch die TUM, die ETH, die Hochschule Heilbronn, die duale Hochschule. Wir fangen vorne an. Wir haben eine zweisprachige Schule, in der ich Abitur machen kann, zweisprachig. Ich habe ein Experimenter, das größte Science Center in Deutschland. Wir haben eine unglaublich beeindruckende Stiftung, die Dieter-Schwarz-Stiftung, die ganz, ganz ambitioniert in diese Zukunftsbausteine investiert. Wir haben Coding Schools, wir haben Startup-Programme. Wir haben Programme für Unternehmen, wie in unserem Fall, wo wir in deren Transformation unterstützen. Und das ist noch lange, lange, lange nicht vollständig. Und da siehst du, das sind aber verschiedene Puzzlestücke. Wir haben Risikokapital und all die brauchst du. Und ich glaube persönlich, auch die Innovationsökosystemsakteur der letzten irgendwie 15 Jahre, je mehr dieser Puzzlestücke toll ineinander greifen, umso mehr Potenzial entfaltet sich hier. Und das ist das vielleicht noch nicht der beste Status quo in Deutschland, weil du sagst, noch nicht München, nicht Berlin. Wollen wir nicht sein. Wir wollen Heilbronn sein, nämlich was auf unseren Stärken basiert. Und das ist Geschwindigkeit und diese Vielfalt dieser Puzzlestücke. Und ich glaube, in der Zeit, wo wir immer noch lange brauchen für Gründungen, müssen wir das wettmachen über Geschwindigkeit und diese Ambition, die wir hier setzen.
Ich bin wirklich kurz davor, selbst ein Startup in Heilbronn zu gründen, einfach vor lauter Begeisterung, und über den ICE-Anschluss müssen wir einfach dann mit der Bahn nochmal verhandeln. Das könnten wir vielleicht anders hinbekommen. Aber was für mich ein wichtiger Punkt ist, was du gerade gesagt hast, ist dieser Aufbruch, diese Stimmung, diese verschiedenen Puzzlestücke. Und jetzt gibt es, Thomas, im Silicon Valley gerade so eine Art aktuelle Wette von den ganzen KI-Milliardären, die dort so praktisch nichts anderes zu tun haben, offensichtlich, als rund um die Uhr in Podcasts zu gehen. Ja, also so viele Podcast-Cutouts und Snippets und Quotes und Zitate von Sam Altman, wie ich in den letzten 3 Monaten gesehen habe, habe ich in den 20 Jahren davor nicht gesehen. Und das gilt wirklich für jeden einzelnen CEO aus diesem Bereich. Einer, der da hervorgestochen ist, zum Beispiel Dario Amodei. Das ist der Gründer und CEO von Anthropic. Und unter diesen Leuten, ja, die sich gegenseitig den ganzen Tag entweder beschimpfen oder recht geben, je nachdem wer, wo, wann, welche Investments bekommen hat oder nicht oder sich wen abgeworben hat. Unter diesen Leuten gibt's gerade eine Riesenwette. Es ist eine Wette, die sich ein bisschen absurd anhört, sogar aus Silicon Valley Sicht. Und es ist eine Wette, die aber viel mit dieser Form von Transformation und künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und zwar ist das, zu welchem Zeitpunkt wird das erste Unicorn, also ein Unternehmen, was 1 Milliarde Dollar oder mehr wert ist, vorhanden sein, das ausschließlich aus einer Person plus KI besteht. Also ein Milliardenunternehmen aus einer Person plus natürlich KI. A, was glaubst du da, Thomas, als jemand, der selbst im Silicon Valley viel unterwegs war? Und B, glaubst du, dass irgendwann in Heilbronn ein Ein-Personen-Milliarden-Unternehmen am Start ist?
Sehr schöne Frage. Ich glaube, dass wir erstmal fragen müssen, wann überhaupt diese Unternehmen gegründet werden, ohne dass gleich 1 Milliarde rauskommt. Denn wenn ich das schaffe, so ein Unternehmen zu gründen, dann kann ich sehr schnell ganz viele gründen und dann bin ich auch schnell an dem Punkt, wo ich auch mal zu 1 Milliarde komme. Wann wird das soweit sein? Ich glaube, das ist möglich 2027, 2028. Ich glaube, wir müssen so ein paar Prozesse in Unternehmen, also gerade was Design angeht, Produktdesign, gerade auch Analytics. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man erst noch mal ein bisschen zusammenpuzzeln muss, auch gerade die Tatsache und auch das Wichtigste, ich hoffe, das ist noch ein bisschen rübergekommen, dass Organisationen lernen müssen. Also diesen Teil, wie lernt denn die KI? Das sehe ich im Moment noch nicht so ganz gegeben. Also entstehen KIs aufgrund von Lernprozessen, aber sie müssen sich auch selber korrigieren. Sie müssen die Möglichkeit haben, schnell nochmal sich auch umzusetzen als Unternehmen. Ja, nur weil nur dann, wenn du immer wieder pivotierst, wenn du dich anpasst, wenn du dich entwickelst, dann kommst du zu 1 Milliarde. Der Punkt ist mir noch nicht klar. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir 2027, 2028 da sein werden, dass es viele so Einzelunternehmer gibt, die so eine kleine Horde von KI-Agenten unter sich haben. Ich glaube, dass wir eine Infrastruktur brauchen, die das noch beherbergt. Also das ist so Software as a Service, so Blockchain-Dienste, dass sich die Agenten untereinander so Pfennigbeträge da immer bezahlen können. Ja, das wird extrem wichtig sein. Und ich gehe absolut davon aus, dass wir dann Richtung wahrscheinlich 29, 30 auch die ersten Unternehmen haben, die auf einer ganz großen Skala mitspielen können und wo ich tatsächlich nur einen oder wäre doch auch schon mal was, wenn es nur 10 Mitarbeiter sind, aber dann vielleicht Millionen von Kunden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist für mich gar keine Frage.
Bei WhatsApp waren es damals, wenn ich mich richtig erinnere, 19 Mitarbeiter, als es an damals ja noch Facebook für 1 Milliardenbetrag verkauft worden ist. Also die Richtung. Moritz, was glaubst du?
Das ist richtig. Ich möchte aber ganz kurz noch einmal korrigieren. Bei WhatsApp ist immer noch die Frage, was ist wirklich der Wert? Und das war auch, ich habe fester angefangen zu arbeiten tatsächlich als Analyst, um herauszufinden. Du hast natürlich Dienste, die du schnell hochwickeln kannst und wo du sagst, das ist jetzt kostenlos für alle. Aber die Frage der Wertschöpfung ist doch eigentlich die, die du uns auch nochmal beschäftigen sollte, wenn wir bei diesen Milliarden sind. Sorry.
Ja. Moritz, was glaubst du? Wann wird das erste Milliardenunternehmen bestehen, nur aus dem CEO, der denn aus diesen Gründen natürlich auch gleichzeitig Datenschutzbeauftragter sein muss, entstehen?
Ich würde Thomas nie widersprechen, aber der Film, der gerade in meinem Kopf abläuft, ist, diese Idee zu paaren mit der Stärke unserer Mittelständler. Mhm. Also wer sagt denn nicht, dass dieses Milliardenunternehmen nicht ein Joint Venture sein kann aus zwei Mittelständlern und deren Daten da reinfließen und deren Domainwissen da reinfließen und daraus entstehen solche Werte? Das ist doch, also, und das ist auch das, was wir immer sehen in unserem eigenen Imposter-Syndrom, sagen wir ganz, oh, wie holen wir denn auf bei KI? Und dann sprichst du mit Unternehmen, auch vor allem mit Investoren aus dem Ausland, die sagen, warum macht ihr euch so klein? Ihr habt Domänenwissen, ihr habt die Expertise, ihr habt die Kundenzugänge, ihr habt das Branchenwissen, ihr habt das alles, um von KI zu profitieren. Jetzt müssen wir bei der Infrastruktur noch ein bisschen nachziehen, bei Cloud, Stichwort Gigafactories und so weiter, da müssen wir dringend nachziehen, aber ich glaube, wir haben alle Chancen. Und das gepaart mit dieser Entwicklung, ich glaube, das löst ganz viel Fantasien mir aus.
Löst es auf jeden Fall. Und es gibt eigentlich aber auch hier wieder eine schöne Zusammenführung. Wir machen heute dauernd Zusammenführung von scheinbar widersprüchlichen Positionen, die dann münden, also quasi These, Antithese, Synthese, hätte man jetzt früher gesagt, weil es gibt hier zwei Zitate von zwei Menschen, die auch ein bisschen antipodisch selbst unterwegs sind im Silicon Valley, die genau das zusammenführen, was ihr gerade beschrieben habt und das dann auch noch mit einem sehr großen Hoffnungsschimmer versehen. Der erste wäre besagter Dario Amodei, der immer ganz vorne dabei ist, die steilsten Sachen zu behaupten und damit nicht wenig Erfolg hat, muss man zugeben, der gesagt hat, 2026 wird das erste Milliardenunternehmen mit einer Person dabei sein. Er denkt dann aber, und dann kann man es schon wieder ein bisschen relativieren, an Trading. Ja, da sind dann irgendwie so Herden von Trading-Bots. Und natürlich, wenn man im Hochfrequenzbereich anfängt mit, sagen wir mal, 100 Millionen Einlage und die schnell hin und her handelt, dann ist es jetzt nicht so weit weg, dass dieses Unternehmen irgendwann alleine so viel Cash auf dem Konto hat, dass es ein Milliardenunternehmen wäre. Ich glaube, das zählt in das klassische Unicorn-Berechnungsmodell so nicht rein. Aber unabhängig davon sagt er, 2026 wird eine Einzelperson ein Milliardenunternehmen sein. Und da gibt es dann aber dem entgegen die Antithese. Und das ist der CEO von Windsurf. Windsurf wurde gerade gekauft von OpenAI für einen Milliardenbetrag natürlich. Und Windsurf macht nichts anderes als das vorher schon beschriebene Vibe-Coding. Will sagen, die dramatische Vereinfachung von Software. Und dieser Mann namens Varun Mohan hat gesagt, dass und sich auch durchaus kritisch geäußert, er hat gesagt, ja, es gibt die Überzeugung, dass ein Milliardenunternehmen bestehend aus einer Person die Zukunft sei. Aber in Wahrheit, und das geht jetzt genau in die Richtung, die du beschrieben hast, Moritz, sein Zitat weiter, in Wahrheit bedeutet, dass mehr Menschen, die sich zusammentun, eine viel größere Chance und viel größere Geschwindigkeit dabei ergeben, bessere Produkte zu bauen und besser zu wachsen. Das Wichtige daran, und das geht jetzt wieder zurück an dich, Thomas, deswegen wirklich eine fantastische Synthese, das Wichtige daran, so Windsurf-CEO Varun Mohan, ist, dass man in kleinen, fokussierenden Teams arbeitet oder fokussierten Teams arbeitet, die viele verschiedene Business-Hypothesen parallel testen. Ja, das heißt, wir haben diese ganze Spreizbreite aus dem Silicon Valley, die wir hier in diesen beiden Personen, Dario Amodei und Varun Mohan, in diesen Zitaten haben, die haben wir zusammengeführt, nicht nur in euch, ich sehe da große Parallelen, sondern das ist eine direkte Brücke vom Silicon Valley nach Heilbronn.
Das hast du schön gesagt. Ich glaube wirklich, dass wir hier auch das Potenzial haben, viele Lösungen zu entwickeln für die, wie wir gesagt haben, für den Mittelstand, ich glaube auch für große Unternehmen, die ich niemals vergessen würde, weil wir schon, glaube ich, sehr, sehr stark in Deutschland optimiert sind auf große Unternehmungen, das oft vergessen, gerade wenn wir jetzt das Mittelstandsthema haben. Und natürlich auch für Startups. Das ist ja genau dieses Feld, in dem wir hier auch unterwegs sind. Ich glaube, es ist genau wie du sagst. Wir brauchen lernende Organisationen. Wir müssen schauen, dass wir da auch neu starten in einigen Bereichen. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, bei vielen Dingen, das haben wir vorhin nicht ganz so stark gehabt, aber ich glaube, ich muss mich auch schneller lösen von Dingen, die nicht wachsen und die nicht vorankommen. Und das ist, glaube ich, so ein Bereich, der mir hier immer wieder auffällt, dass man dann doch einfach lange an Dingen auch festhält und dann noch so weit reitet, bis einem das Pferd dann wirklich unterm Hintern wegbricht. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Situation für viele Menschen, die jetzt auch, denen das vielleicht auch passiert. Ich kriege ja auch tatsächlich, hab ein großes Netzwerk und da kommen auch immer wieder Meldungen auf WhatsApp, wer da gerade entlassen wurde und dass jemanden kennt, der jetzt beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gekündigt wurde, weil dort jetzt KI die Musikredaktion übernimmt. Das sind auf der anderen Seite die Dinge, die passieren und die auch zukünftig passieren werden. Wir haben viele Aufgaben, die gerade in großen Organisationen dann dazu führen, wie du es hattest mit Amazon oder Google, dass dann einfach die KI kommt. Auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, eine Zeit, in der wir, jetzt wenn wir in die Perspektive nochmal die nächsten 10, 20, 30 Jahre gehen, wir stehen doch noch am Anfang der Digitalisierung. Also irgendjemand, der jetzt glaubt, wir sind hier da bei 80 oder 90%, hat sich doch geschnitten. Wir sind hier bei 2-3%. Wenn du wirklich die Linie aufmachst und sagst, wie nah sind wir denn dran, dass Unternehmen wissenschaftlich fast schon Hypothesen testen, dass sie auf ihre Daten Zugriff haben, dass wir politische Spielchen im Griff haben, weil wir gut genug darin sind, eine Governance aufzubauen, die datenbasiert ist in Unternehmen. Soweit sind wir noch nicht. Und ich glaube, wir haben viele, viele Möglichkeiten, auch gerade wenn wir unsere Städte reingehen, unsere Gemeinden, das, was so the state of Germany, da ist noch so viel vor uns und da ist auch noch so viel da, wo wir uns drauf freuen können. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben nicht nur auf 27, 28 schauen, sondern wir brauchen auch eine größere Vision in Deutschland, die nochmal in die nächsten 10, in die nächsten 20 Jahre geht. Und das ist das, was mir manchmal so ein bisschen fehlt.
Thomas, ich mag sehr, wie wahnsinnig elegant du eigentlich etwas vergleichsweise Niederschmetterndes reingebracht hast. Wir stehen erst bei 2-3% des zu schaffenden Wandels und nicht bei 70-80%. Aber genau aus diesem Grund, weil wir tatsächlich in vielen Bereichen am Anfang sind, möchte ich als Vorschlussakkord, als großes Vorletztes vor dem kleinen letzten Thema euch beiden die Frage stellen. Wir brauchen völlig offensichtlich, erst recht, wenn wir bei 2-3% stehen, wir brauchen völlig offensichtlich Optimismus. Wir brauchen dieses Gefühl des Aufbruchs, was ihr in Heilbronn, das kleiner Spoiler, ich kann das sagen, ich war ja selber schon häufiger da, man spürt es doch wirklich, nicht nur auf dem Campus, sondern in ganz vielen verschiedenen Bereichen und Sphären und bei Events. Auch auf dem KI-Festival wird es mit absoluter Sicherheit so sein, sogar wenn der völlig unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ich nicht mit einem Roboter tanzen kann. Also man spürt diesen Aufbruch, aber wir brauchen mehr als Aufbruch, wir brauchen Optimismus. Was glaubt ihr, wie können wir am besten Deutschland in ein KI-optimistisches Land verwandeln?
Ich glaube, das können wir am besten tun, indem wir die Erfolge, die ja auch schon alle da sind, einfach auch lernen, so ein bisschen anzuerkennen und zu feiern. Ich glaube, das können wir optimistisch in die Zukunft schauen, weil wir hier viel haben und weil wir auch aus dem vielen, was wir haben, noch nicht ganz so viel gemacht haben. Das ist auch eine gute Voraussetzung. Also sozusagen Low Baseline Growth, wie man so nennt bei den Experten. Deswegen bin ich da absolut optimistisch. Ich glaube, wir sind so weit, wenn man verschiedene Indikatoren sich anschaut über unsere Verwaltung, über unsere Digitalisierungskompetenzen, dann sind wir bei so vielen Dingen so ein bisschen leicht schon abgehängt, dass ich denke, da kann man sich auch wirklich gut wieder nach vorne kämpfen. Ich glaube, es ist nur einfach dieser Geist, den wir hier brauchen. Dass die Leute wieder ein bisschen zusammenkommen, auch selber mal reflektieren, in welchem Gurkenglas sie sitzen, dass wir auch uns klar drüber werden, ja, so wie wir es jetzt machen, wird doch auch keiner richtig glücklich. Also ich sehe diese Kraft, diesen guten Geist, diese Stimmung und auch diesen Optimismus, den ich erlebt habe in verschiedenen Umfeldern, in Dublin, wo ja damals auch viel gewachsen ist durch den Celtic Tiger. Natürlich auch in Indien, wo extra Hightech-Zentren gebaut wurden für das damals größte Microsoft-Büro der Welt. Dann war ich im Silicon Valley und überall war dieser Optimismus da. Da waren die Leute, wussten ganz klar, dass es in was Neues reingeht und haben diesen Geist mitgebracht. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den wir hier brauchen. Einfach nochmal diesen Standpunkt uns wirklich jetzt zu vergegenwärtigen. Wo sind wir hier? Wir kämpfen, wir machen uns Stress, wir müssen Formulare ausfüllen. Am Ende ist aber keiner glücklich. Und lass uns das mal anders probieren.
Und Online-Formulare ausfüllen. Oder erst mal ausfüllen und dann nochmal drucken und dann faxen. Und hier kommt die dieswöchige Brand-Story.
Und nun eine kleine Unterbrechung für einen Schwarz-Digits-Insight. Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsträumerei technikaffiner Fachleute mehr, sondern Teil unseres Alltags geworden. Die heutigen Podcast-Gäste Moritz Greter und Thomas Bornheim tragen maßgeblich dazu bei, dass KI für alle erlebbar wird, unter anderem mit dem dritten KI-Festival. Das KI-Festival in Heilbronn wurde ins Leben gerufen, um künstliche Intelligenz verständlich, greifbar und erlebbar zu machen. Die Zukunft ist hier keine ferne Vision mehr, sondern zum Anfassen nah. Am 19. und 20. Juli 2025 werden in Heilbronn bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Veranstaltung findet in unmittelbarer Nähe des IPAI Spaces statt. Besonders attraktiv für Kurzentschlossene? Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Festival zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und alltagsnah KI heute bereits eingesetzt wird. Besucherinnen und Besucher können dies hautnah erleben, zum Beispiel mit Miroki, einem humanoiden Roboter, dessen fortschrittliche Gestik und Mimik beeindrucken. In den Ausstellerzelten präsentieren über 50 Organisationen, darunter Polizei, Automobilunternehmen und Startups, konkrete KI-Anwendungen aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. Hier wird deutlich, wie KI schon heute Prozesse effizienter und nachhaltiger gestaltet. Auch Schwarz Digits gewährt spannende Einblicke in KI-Lösungen, die bereits im Einsatz sind. Von digitaler Verpackungskontrolle bis hin zum Avatar. Ein Besuch am Stand lohnt sich. In 20 interaktiven Workshops kann jeder und jede selbst aktiv werden. Ob beim Prompting, im Datenschutztraining oder bei einem De-Biasing-Workshop zur kritischen Reflexion von KI-Systemen. Im interaktiven Spiel Be the AI schlüpft man in die Rolle einer künstlichen Intelligenz und lernt spielerisch, wie komplex KI-Entscheidungen sein können. Unbedingt empfehlenswert sind die Keynotes, die Chancen und Herausforderungen der Technologie beleuchten. Wie können Gesellschaft und Unternehmen wie digitale Transformation menschenzentriert gestalten? Themen wie Ethik, verantwortungsvoller Umgang mit KI und Visionen für eine digitale Zukunft stehen hier im Mittelpunkt. Das KI-Festival ist ein Ort des Austauschs, der Inspiration und der Begegnung. Es zeigt in all seinen Facetten, dass künstliche Intelligenz kein abstraktes Zukunftsthema mehr ist, sondern längst Teil unseres Alltags. Man lernt dabei, wie KI ganz persönlich, aber auch gesellschaftlich oder unternehmerisch sinnvoll genutzt werden kann. Weitere Informationen zum Programm und zu den Inhalten des Festivals gibt es unter www.ki-festival.de.
Moritz, was glaubst du, wie schaffen wir immer noch in manchen Bereichen, sagen wir es vorsichtig, in manchen Bereichen gibt es immer noch das Telefax Deutschland. Wie schaffen wir es in diesem Land, Optimismus zu erzeugen? Wie schaffen wir Deutschland zu verwandeln in ein KI-optimistisches Land?
Also ich glaube, das Schöne ist ja, Thomas hat es gerade gesagt, die Vorbilder. Ich glaube, die Landesregierung Baden-Württemberg hat gerade das Fax ganz, ganz offiziell abgeschafft. Der Florian Stegmann hat das, glaube ich, noch durchgesetzt. Also positive Beispiele gibt's, aber ich glaube, Sascha, ich liebe diesen Ansatz von dir, von Mut und Positivität daran zu gehen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach das Bewusstsein, dass wir unfassbare Chancen haben, also auch so einen stärkenbasierten Ansatz zu leben. Wir haben wunderbare Voraussetzungen, um von der Transformation, KI-getriebenen Transformation zu profitieren. Aber es ist richtig viel Arbeit. Und ich sehe das manchmal auch so in dieser Startup-Welt. Da denkt man, Startup gründen und da irgendwie tolle neue Produkte erfinden. Ja, es geht mal so easy zwischen 10 und 14 Uhr irgendwie so. Nee, es ist einfach richtig viel Arbeit. Ja. Und wir brauchen engagierte Leute, wir brauchen mutige Unternehmen, Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es einfach viel Arbeit ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht so viel quatschen und machen und das Ganze auch noch mit einer gepaarten Mut und auch übrigens nicht nur, ja, gestern eine Begegnung dazu, nicht nur nach dem Staat schreien, was Investitionen angeht, sondern auch privates Kapital allokieren, um wirklich zu investieren in diese Zukunft, dann haben wir wenige, die da mithalten können. Und ich glaube, diese Positivität gilt es dann zu leben.
Du hast es genau richtig gesagt, Moritz. Ich glaube, das ist der Mut und ist auf der anderen Seite auch was, was uns in Deutschland eigentlich fehlt. Das ist der Raum, Fehler zu machen. Wir suchen immer nach so einem Innovationsrezept. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, so ein Prozess, der mich dann nach vorne bringt. Und Innovation auf einer großen Skala heißt auch, dass du dich mit 2, 3 Ideen komplett in die Nesseln setzt. Und dass du nicht nur eine App da programmierst und du verballerst die für deinen Salon, sondern du machst vielleicht 5. Aber was wichtig ist, ist dieser tiefere Antrieb, zu sagen, ich will dabei sein. Ich will bei dieser Zukunft dabei sein, ich will diese Möglichkeiten nutzen. Und sich auch zu lösen von dem, was man hat, ins Risiko reinzugehen. Ich würde jetzt dir nicht empfehlen, deinen Salon sofort zu verkaufen, aber schon nochmal dich auch selber dazu fragen, was hast du denn gelernt? Was willst du denn wirklich erreichen? Was auch für alle, die jetzt in ihrem Job gerade jetzt sind, macht dich das glücklich? Kannst du damit was verbinden? Treibt dich das an? Und Ich glaube, diesen Mut wieder zu bekommen, mehr persönlich in den eigenen Projekten drin zu sein, was auch zu verbinden damit und nicht so, wie es hier ist, oft so eine Rolle zu bekommen und zu sagen, so, okay, ja, das muss ich machen, das hat mir aber keiner gesagt, deswegen mache ich es nicht. Anders Fehler machen können, auch für Fehler anerkannt werden. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch bei dem, was Moritz sagt, Mut haben, aber auch den Mut dann haben, Fehler zu machen, genau.
Super. Ja, Moritz, du hast gerade gesagt, nicht so viel labern, machen. Das ist schon eine steile Aussage für einen Podcast, ehrlich gesagt. Erst recht am Ende von einem so langen Podcast. Und trotzdem möchte ich diesen Faden aufnehmen und als allerletzten Punkt des Redens, bevor wir handeln und den Podcast beenden, aktiv, als letzten Punkt des Redens euch fragen, was nehmt ihr aus der Sendung mit, Thomas?
Für mich, ich glaube, wir können noch klarer sein mit dem, was wir in Heilbronn anbieten. Ich glaube, die Lernpfade, die erfolgreichen Karrieren oder Einstieg in Karrieren, die Möglichkeiten, die wir in Heilbronn anbieten, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren einfach viel klarer sein können, auch die Frage nochmal deutlicher beantworten, ja, für wen ist was und wie kriegen wir deinen Frisiersalon nach vorne? Das nehme ich für mich mit und auf der anderen Seite auch eine große Dankbarkeit für die Möglichkeit, hier ein bisschen zu teilen, was uns durch den Kopf geht und was wir hier in Heilbronn aufbauen.
Und Moritz, was nimmst du aus dem Podcast mit?
Also erstmal, Sascha, ich muss ja sagen, du warst ja für mich, weißt du, so eine Figur. Ich habe dich, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal auf der Republika vorbeilaufen sehen an mir. Und mit dir hier heute in dem Podcast zu sitzen und Ideen zu spinnen. Und ich werde nachher zu Constanze rüberlaufen und fragen, wie kriegen wir das hin, dass der Sascha da tanzen kann. Also zeigt mir bei aller Digitalisierung, bei aller digitalen Transformation, bei allen Ideen, mit einem Ein-Personen-Unternehmen eine Milliardenbewertung hinzukriegen, ist es immer noch die Kraft des Netzwerks. Wenn wir drei nicht hier zusammengesessen wären, hätten wir die Idee nicht gehabt und würden nicht gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen zum KI-Festival. Und ich glaube, das nochmal sich auch zu versinnbildlichen. Innovation bauen in Deutschland heißt auch, das Kraft des Netzwerks zu nutzen, wie wir es auch hier in Heilbronn tun, und belastbare Beziehungen zwischen Menschen entstehen zu lassen. Weil am Ende finde ich immer noch am geilsten, wenn es ein geiles Startup gibt und wir brauchen Investoren dazu, wenn der Thomas dieses Startup mit unterstützt hat, dass der die zwei richtigen Investoren anruft aus seinem Netzwerk und guckt, dass wir das schnell hinkriegen. Und ich glaube, diese Kraft zu nutzen, das hat man heute auch wieder gesehen, wenn drei Menschen sich zusammensetzen, welche Kraft das entfalten kann. Bei aller Digitalisierung und Automatisierung hat mir das wieder Mut gegeben, dass wir immer noch in einer sehr menschenzentrierten Innovationsumgebung aktiv sind.
Super. Und ganz zum Schluss sage ich noch, was ich davon mitgenommen habe. Nämlich, dass ich zum KI-Festival kommen möchte und alles versuche, daran zu setzen. Ich kann es noch nicht 100%ig möglich machen, aus Termingründen, aber ich werde wirklich alles versuchen und dann im Zweifel auch tatsächlich tanzen. Das KI-Festival findet statt vom 19. bis zum 20., also am 19. und 20. Juli 2025 in Heilbronn. Der Eintritt, das könnte eine gewisse Hürde sein, ist 0 Euro, dafür ermäßigt aber 0 Euro. Zusätzlich muss man sich auch noch nicht anmelden. Es ist also niedrigschwelligst gedacht, anfassbare KI und Tanzen mit Robotern. Ich weiß nicht, ob ich es versprechen kann, aber Moritz hat versprochen, alles möglich zu machen. Das nehme ich mit. Euch beiden, lieber Thomas, lieber Moritz, tausend Dank. Nicht nur, dass ihr hier viel Aufbruchstimmung verbreitet habt, sondern dass ihr das in den nächsten Jahren und hoffentlich auch Jahrzehnten auch in diesem Land tut, weil das ist meine ganz persönliche Haltung. Und das ist auch völlig unabhängig von jedem Podcast, von jedem Festival, von jeder Unternehmung und jeder Kooperation oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir hier so große Stärken haben in diesem Land, die wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle spüren, weil es diesem Land wahnsinnig gut geht in vielen Bereichen, auch wenn in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen ist. Und trotzdem geht es uns, trotz Schieflaufen, noch immer sehr, sehr gut, jedenfalls sehr vielen Leuten im internationalen Vergleich. Und damit es nicht nur A, mehr Leute wird, denen es B, noch besser geht, sondern dass C, auch noch in 10, in 15, in 20 Jahren so ist. Das ist was, von dem ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten. Da haben wir auch schon alle dran gearbeitet, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen Gang zulegen einerseits und es noch ein bisschen leichter, flockiger machen, damit es mit, wie du gesagt hast, Thomas, Fehlerkultur und wie du gesagt hast, Moritz, Netzwerken und Vernetzung geht. Das ist mein Punkt, den ich aus diesem Podcast heute mitnehme. Vielen Dank, Thomas, vielen Dank, Moritz, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal.
Sascha, vielen Dank für die Zeit.
Großartig.